Und als nächstes kommt ein voraufgezeichnetes Thema mit in der Reihe Reanimation unter besonderen Bedingungen. Auch heute habe ich wieder Jochen Hinkelbein zu Gast. Er ist jetzt nämlich Klinikdirektor an der Universitätsklinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am Johannes-Wessling-Klinikum Minden.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
Und Jochen und ich wollen uns wieder über Reanimation unter besonderen Bedingungen unterhalten. Und diesmal haben wir uns Luft- und Raumfahrt rausgesucht. Wir haben, wie gesagt, im Juni 2022 schon mal über Notfälle an Bord von Linienflugzeugen geredet, aber jetzt wollen wir nochmal speziell über die Reanimation sprechen. Wir haben es ja immer von der Struktur her gleich. Was sind denn die Unterschiede zum normalen Setting?
Herz-Kreislauf-Stillstand an Bord von Flugzeugen unterscheidet sich schon deutlich vom Herz-Kreislauf-Stillstand, wie man beispielsweise beim Notarztfahren, out of hospital cardiac arrest kennt, beziehungsweise auch im Krankenhaus als perioperativer Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Therapie und die Ursachen sind da gar nicht so unterschiedlich zum normalen, gewöhnlichen Out-of-Hospital-Cardiac-Arrest. Aber um das gesamte Setting zu verstehen, braucht man vielleicht vorab noch ein paar wenige Informationen. Die Flugzeugkabine als solches hat eine Druckhöhe, so heißt es, von ungefähr 2000 bis 2400 Meter. Das heißt, der Luftdruck innerhalb der Kabine entspricht ungefähr dem Luftdruck, wie man auf 2000 oder 2400 Meter hat. Das heißt, jeder Mensch, völlig unabhängig, oder jeder Passagier hat per se schon eine leichte Hypoxie. Also die Sauerstoffsättigung beträgt da üblicherweise 90 bis 92% beim völlig gesunden Menschen an Bord vom Flugzeug im Reiseflug. Das ist für einen normalen Menschen auch überhaupt gar kein Problem, hält er gut aus. Vorerkrankte Menschen und Passagiere, die vielleicht eine koronare Herzkrankheit haben, die vielleicht irgendein anderes Problem haben, oder auch Patienten, die Probleme mit der Lunge haben, COPD, Asthma oder ähnliches, können da natürlich schon auch deutlich unterhalb von 90% sein. Die Ursachen des Herz-Kreislauf-Stillstands sind relativ vergleichbar mit dem am Boden. Rhythmusstörung, Myokardinfarkt, myokardiale Ischämie oder Koronarperfusion, die gestört wird. Seltener eine Hypoxie, also da muss man schon sehr, sehr krank sein, glaube ich, dass die Flugzeughöhe überhaupt zu einer relevanten Hypoxie führt. Dementsprechend Therapie in erster Linie gleich. Aber die Flugzeugkabine und das Setting beim Flugzeug sind natürlich deutlich unterschiedlich zu der Versorgung am Boden und dementsprechend gibt es da schon etliche Punkte, auf die man wirklich nochmal eingehen muss.
Das eine Problem ist ja logistisches. Wir haben ja im Flugzeug selten unseren Rettungswagen, unser Notarztfahrzeug dabei. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was so da ist. Sauerstoff habe ich da, gehe ich von aus.
Ja, ganz einfach ist nicht, ja. Natürlich habe ich keinen Rettungsdienst, ja. Das ist völlig in Ordnung und richtig. Man muss mit den Ressourcen, die man oben hat, erstmal haushalten und klarkommen. Das heißt, beim Herz-Kreislauf-Stillstand wird man schon gerne einen Arzt oder einen Notarzt haben, wenn man ganz viel Glück hat im Flugzeug oder sich gerade auf dem Weg zum Kongress irgendwie befindet, hat man da auch oftmals eine große Chance. Es kann aber auch sein, dass es auf Flügen keinen Arzt gibt oder vielleicht einen Arzt, der sehr weit von der notfallmedizinischen Versorgung entfernt arbeitet, ja, ein Psychiater oder ein Augenarzt, ja, sorry für die Kollegen. Deswegen kommt der Bordbesatzung, der Crew, erstmal eine sehr große Bedeutung zu. Also die sind alle trainiert, so einmal im Jahr müssen die ein Reanimationstraining machen, sodass sie die grundlegenden Basismaßnahmen schon mal können. Die sind aber nicht zwingend vom medizinischen Bereich. Von daher ist die Reanimation zwar besser wie eine Laienreanimation, ganz klar, aber sie ist halt üblicherweise nicht durch medizinisches Fachpersonal erstmal durchgeführt. Wenn Arzt oder Rettungsdienstmitarbeiter an Bord sind und die ausgerufen werden und helfen, ist, glaube ich, schon mal sehr gut als Ausgangsvoraussetzung für den Patienten. Letztendlich sind die aber trotzdem komplett autark und müssen mit dem medizinischen Equipment, was es an Bord gibt, auskommen. Da kann ich jetzt keine ganz genaue Angabe geben, weil das unterscheidet sich von Fluglinie zu Fluglinie und insbesondere von Land zu Land. Also, wenn ich jetzt mit Lufthansa fliege, ist vielleicht ähnlich wie bei Condor. Beides deutsche Fluglinien oder Eurowings. Wenn ich jetzt allerdings mit Air France oder Iberia fliege oder irgendeine polnische, italienische oder dänische Fluggesellschaft, können da durchaus gewisse Unterschiede sein. Große Unterschiede sind dann, wenn es noch außerhalb Europa geht, mit amerikanischen, südamerikanischen, afrikanischen, asiatischen Fluggesellschaften. Da gelten ganz andere Gesetze und dementsprechend kann das Equipment sich extremst unterscheiden. Das würde jetzt auch zu weit führen, da alles aufzuzählen. Ganz grob kann man sagen, es gibt für Europa von der EASA entsprechende Regularien, wie das Flugzeug ausgestattet sein muss. Und unterm Strich, so ganz grob muss man sagen, ähnlich vielleicht wie so ein Ulmer-Koffer ausgestattet. Ja, da muss es dann Verbandsmaterial geben und irgendwelche Scheren und die Ampullen und die Spritzen und irgendwie Atemwegsmanagement etc. Also da kommt man als Notarzt für die Reanimation üblicherweise schon erstmal ganz gut klar.
Mhm. Eine Sache, die mir noch auffällt, die Beschriftung der Medikamente oder des Equipments, sind die irgendwie genormt auf Englisch, zumindest im europäischen Bereich? Oder
man hört so ein bisschen an meinem Lächeln, ja. Das ist meines Erachtens das gravierende Hauptproblem. Die Reanimation, ob sie jetzt in der Luft stattfindet oder am Boden, ob sie in einer engen Flugzeugkabine stattfindet oder irgendwo zu Hause im Wohnzimmer, das ist im Wesentlichen erstmal gleich. Das Problem ist, was habe ich denn überhaupt zur Therapie und insbesondere medikamentös? In Deutschland auch wieder relativ einfach. Ja, gibt es ein paar Apotheken, die liefern die Medikamente, die sehen aus wie immer. In Frankreich werden da aber, da bin ich jetzt ziemlich sicher, französische Namen draufstehen. Geht vielleicht ja auch noch, wenn der Wirkstoff gleich heißt. Es wird aber dann extremst spannend, wenn man mit einer arabischen Fluglinie fliegt oder einer russischen oder einer chinesischen. Da sind dann ganz komische Zeichen drauf, die man als Deutscher wahrscheinlich gar nicht mal lesen kann, sodass die Unterscheidung zwischen Aspirin und Atropin und Adrenalin, ja, die in Deutschland manchmal schon schwerfällt, da mitunter auch komplett unmöglich ist. Mit ein bisschen Glück hat man vielleicht eine Liste, wo es nochmal draufsteht oder vielleicht zusätzlich nochmal eine englische Beschriftung, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Und das macht eben die Reanimation an Bord vom Flugzeug meines Erachtens schon problematisch und herausfordernd.
Ja, wie ist es mit Sauerstoff? Kann ich damit rechnen?
Ich glaube, es weiß jeder, wenn das Flugzeug ein Problem hat, Druckabfall, kommen die Masken aus der Decke oder Sauerstoff rauskommt. Das gibt es ja in jedem Flugzeug. Aber das ist natürlich nicht nutzbar für eine Reanimation, weil das ist chemischer Sauerstoff, der durch eine chemische Reaktion, durch eine gezündete Patrone ausströmt. Der strömt dann in allen 200 oder 300 Sitzplätzen aus der Maske, die oben rauskommt und reicht ziemlich genau für 10 bis 15 Minuten. Dafür gedacht, bis das Flugzeug in der entsprechenden Reiseflughöhe nach unten im Sinkflug wieder da ankommt, wo man eigentlich atmen kann beim Druckabfall. Für die Reanimation brauchen wir dann medizinischen Sauerstoff. Den gibt es üblicherweise auch an Bord. 1-2 Flaschen. Das hat durchaus auch ein gewisses Risiko und Problem. Also Druckgasflaschen in so einem Flugzeug. Da führt man auch aus Gewichtsgründen gerne nicht so viele mit. Sauerstoff muss es geben, ja. Muss aber schon damit rechnen, dass wenn ich da jetzt 15 Liter über eine Gesichtsmaske oder über einen Beatmungsbeutel mit Reservoir gebe, ist die Flasche relativ schnell leer und die nächste kann man dann nicht gerade unten im RTW holen. Von daher muss man da schon extrem haushalten und muss auch die Besatzung, wenn man es denn dann braucht, auch wirklich darauf hinweisen, dass man es braucht. Das ist eine sehr knappe Ressource an Bord vom Flugzeug.
Ja, das ist witzig. Ich finde, das hat sich auch im Rettungsdienst geändert. Vor der flächendeckenden Einführung von Demandventilen war ja Sauerstoff auch in Wohnungen häufig noch Mangelware. Mittlerweile hat man diese Engstelle ja viel, viel seltener, seitdem wir nicht bei jeder Reanimation 15 Liter erstmal über Stunden oder zumindest über Minuten raushauen müssen.
Ja, Demandventile wird man im Flugzeug wahrscheinlich vergeblich suchen. Ja. Im Moment, ja, vielleicht in 10 Jahren.
Vom Sauerstoff kommen wir zum Atemwegsmanagement. Du hast gesagt, Ulmer Koffer, so ist das aufgebaut. Kann ich da zumindest mit einem konventionellen Laryngoskop und einem Tubus rechnen oder einem supraglottischen Atemweg?
Ja, was soll ich da jetzt sagen? Also in den Regularien steht drin, dass es letztendlich Devices geben muss für Atemwegssicherung. Ja? darunter kann man jetzt ja ganz viel verstehen. Also Güdel oder Wendel wird da in jedem Fall drin sein. Bei manchen Fluggesellschaften gibt es in der Tat auch ein Laryngoskop und einen Tubus. Bei manch anderen gibt es das eben nicht. Dafür dann vielleicht eine Larynxmaske. Stellt sich halt immer so ein bisschen die Frage, wer hilft und wer kann wie gut damit umgehen. Und was ist besser? Ich habe einen Anästhesist, der kein Laryngoskop hat und dafür eine Larynxmaske benutzt. Oder vielleicht auf der anderen Seite einen wenig versierten Kollegen, der das letzte Mal vor 20 Jahren intubiert hat, der sich dann genötigt sieht, den Endotrachealtubus zu platzieren und dann vielleicht gar nicht in der richtigen Öffnung landet, dann aber umgekehrt auch gar keine Möglichkeit hat, weil es keinen Kapnometer gibt, dann wieder festzustellen, ob er in der richtigen oder in der falschen Öffnung seinen Tubus platziert hat. Komplizieren kommt noch dazu, im Flugzeug ist üblicherweise laut, sodass die seitengleiche Auskultation oder überhaupt das Atemgeräusch über dem Thorax wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht zuverlässig auskultiert werden kann. Also das sind schon gewisse Probleme, sodass ich nicht generell empfehlen würde, dass man da endotracheal intubiert. Ich meine, wer es kann, sehr viel Erfahrung hat und wirklich Routine. Also ich sage jetzt mal, erfahrene Notärzte, da kann man das schon machen. Für alle anderen würde ich, glaube ich, eher den supraglottischen Atemweg vorschlagen. Den kann man relativ sicher platzieren, muss es jetzt nicht verifizieren.
Mhm. Zugangsmaterialien für einen Basisvenenzugang kann ich schon erwarten.
Ja, die kann man erwarten, die sind üblicherweise auch da, die sind auch vorgeschrieben. Also das, was vorgeschrieben ist, haben die Fluggesellschaften auch dabei. Das kann natürlich ein bisschen anders aussehen, wie das, was man kennt aus dem OP oder wenn man Notarzt fährt. Aber das ist in jedem Fall dabei. Aber Achtung für Europa. Mit amerikanischen Fluglinien oder die afrikanischen oder wo sie auch immer herkommen, gelten andere Gesetze. Und da kann es sein, dass es nicht vorgeschrieben ist. Mhm. Ja, und daneben auch nicht dabei.
Ich sehe die Einschränkung. Das Letzte, was ich noch zum Reanimieren gerne da hätte, wäre ja irgendeine Form von Defibrillator beziehungsweise auch EKG. Wie ist es da?
Ja, ganz schwierige Frage. AEDs sind häufig an Bord verfügbar. Reine EKGs macht eigentlich keinen großen Sinn, es sei denn mal irgend so ein kleines Portables, um doch mal eine Ableitung abzuleiten. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Also AED ist sozusagen das Stichwort. Der wiederum ist in Europa nicht vorgeschrieben. Also europäische Flugzeuge im Linienflugbetrieb dürfen durchaus ohne AED fliegen. Ja, nicht gut. In der Leitlinie dazu wird es auch sehr dringend empfohlen. Aber es ist halt keine gesetzliche Vorgabe. Okay. Im Gegenzug dazu in den USA ist eine gesetzliche Vorgabe. Das heißt, jedes Flugzeug, was in den amerikanischen Luftraum einfliegt oder aus dem amerikanischen Luftraum rausfliegt, muss zwingend AED haben. Das heißt, die Maschine, die in Frankfurt startet und nach Los Angeles fliegt, die hat ganz sicher ein AED, weil da ist er vorgeschrieben. Allerdings das Flugzeug, was von Frankfurt nach Singapur fliegt, muss nicht zwingend AED haben. Also von daher, sagen wir mal, sollte und ist häufig vorhanden, aber nicht unbedingt immer.
Okay. Dann habe ich so mein Equipment zusammen zum Reanimieren, Medikamente, die ich vielleicht nicht lesen kann, zumindest Sauerstoff begrenzt, aber Sauerstoff ist wahrscheinlich da, irgendeine Form von Atemwegssicherung und wenn ich Glück habe, einen AED. Ich habe ein Team von zumindest geschultem Bordpersonal, was eine Basisschulung dazu hat. Dann komme ich zu dem für mich augenfälligsten Problem. Ich bin in der Luft und das nächste Krankenhaus ist weit weg. Und wie gehe ich mit sowas um? Gibt es da Empfehlungen? Gibt es da,
ja? Ja, quer ab vom Grönland ist das nächste Krankenhaus in der Tat ein Stückchen entfernt. Und es kann nicht selten sein, dass man 3-4 Stunden fliegen muss, bis man überhaupt am nächsten Flugplatz ankommt, wo man landen kann, wo dann auch in der Nähe ein Krankenhaus ist. Macht jetzt keinen Sinn, in Grönland irgendwo zu landen und das nächste Krankenhaus ist auf der nächsten Insel in Island. Das ist durchaus ein relevantes Problem und zwar nicht nur medizinisch, sondern auch letztendlich technisch, sicherheitsrelevant und mit enormen Kosten vergesellschaftet. Also wenn ein Flugzeug eine ungeplante Zwischenlandung macht oder machen muss, eine sogenannte Diversion, können sehr hohe Kosten entstehen. Man muss berücksichtigen dabei, dass das Flugzeug ein höheres Startgewicht hat, als es ein zulässiges Landegewicht hat. Das heißt, es darf mit Beispiel 300 Tonnen starten, darf aber nur mit maximal 250 Tonnen landen. Ja, Und dementsprechend kann ein Flugzeug für einen Langstreckenflug, was gerade jetzt in Frankfurt gestartet ist, nicht direkt wieder in Frankfurt landen, weil es einfach zu schwer ist. Dann muss Treibstoff abgelassen werden. Das ist auch wieder teuer, für die Umwelt nicht gut. Und unabhängig davon, auch wenn es landen kann, sind teilweise die Gewichte so hoch, dass es halt sehr viel Belastung fürs Flugzeug darstellt und mitunter das Flugzeug danach auch gar nicht ohne Inspektion überhaupt weiterfliegen darf. Dementsprechend sind sogenannte Diversions sehr ungeliebt bei Airlines. Das kann man auch verstehen, sind auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Ja, wenn man dann 22 Uhr zur Diversion in Island landet, in Keflavik, und dann irgendwie 400 Passagiere irgendwo übernachten müssen. Das ist alles ein sehr großes Problem, sodass man wirklich die Entscheidung, sowas zu tun, sehr gut überlegen muss. Das Gute dabei ist, die Entscheidung muss nicht der Arzt überlegen. Ja, das ist alleinig die Verantwortung des Kapitäns. Mhm. Und die einzige Aufgabe vom Arzt ist, den Kapitän entsprechend zu beraten. Das soll heißen, wenn ich einen Patienten habe mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand und ich fange mit dem Reanimieren an, sollte man in jedem Fall schon mal Bescheid sagen. Wäre dann irgendwie ungünstig, wenn er jetzt gerade am Flugplatz irgendwo vorbeifliegt, wo man theoretisch landen könnte. Er fährt es aber zu spät und dann muss man wieder umdrehen und die ganze Strecke wieder zurückfliegen. Das ist verschenkte Zeit auch für einen Patienten. Andererseits stellt sich die Frage, ob man denn überhaupt bei einer begonnenen Reanimation direkt so eine Diversion machen sollte oder machen muss. Wie gesagt, liegt in der Verantwortung vom Pilot bzw. Kapitän. Kann es Vorteile geben, kann es Nachteile geben. Das muss abgewogen werden und dann wird der das entsprechend entscheiden. Spätestens aber dann, wenn der Patient einen ROSC hat, ja, dann glaube ich, sollte man wirklich drauf drängen und dringend empfehlen, dass der Patient schnellstmöglich ins Krankenhaus kommt.
Haben die Flugkapitäne da irgendwelche Medical Advisors auf dem Boden?
Ja, also es ist ein guter Punkt, auch ein wichtiger Punkt. So ganz alleine da oben ist man natürlich auch nicht. Also die meisten Fluglinien haben Kooperationsverträge mit Hilfsorganisationen im weiteren Sinne. Das geht dann über Satellitentelefon, da gibt es dann so ein sogenanntes Medical Operations Center beziehungsweise eine Hotline. Da kann sich dann entweder der Pilot melden, wenn ein Notfall an Bord vorkommt. Muss ja jetzt keine Reanimation sein, das kann ja auch irgendwie Schmerzen oder was auch immer sein, der dann notfallmedizinisch beraten wird und dann wird man diskutieren, wie dringend halt eine Landung notwendig ist oder ob man halt seinen Flug noch für die nächsten 6 Stunden fortsetzen kann. Die Kommunikation steht natürlich auch dem Arzt offen, wenn man da jetzt ein wenig Erfahrenen hat, dann nicht so richtig weiß, ob es jetzt gut wäre, das eine oder das andere zu machen, den Zustand vielleicht nicht so gut einschätzen kann oder vielleicht auch Probleme hat mit den Medikamenten, ob er das jetzt geben soll und in welcher Dosierung. Da kann man dann immer Hilfe bekommen, sofern halt die Fluglinie entsprechende Kooperationsverträge oder halt ein eigenes Medical Operations Center hat. Also in europäischen Fluglinien braucht man sich da keine Gedanken machen, da gibt es sowas. Und das kann auch den weniger erfahrenen Kollegen eine deutliche Unterstützung bieten für Entscheidungen und damit ist man da auch, glaube ich, deutlich auf der sicheren Seite.
Da fällt einem ja fast ein Stein vom Herzen, dass man das nicht alleine entscheiden muss und dass man sich da auch quasi Telenotarzthilfe, ist mir völlig klar, ist kein Telenotarzt, aber zumindest hat man noch wen in der Hinterhand in den
Ohren. Ja, es ist wirklich, wirklich vergleichbar damit. Vielleicht hat man kein Bild, das mag sein, aber manche Fluglinien haben auch die Möglichkeit, dass EKGs übertragen werden können. Und dann hat man unten halt seinen Notfallmediziner, da vielleicht auch Kardiologen oder Internist, der das Ganze angucken kann, der dann entsprechende Hinweise gibt und Empfehlungen gibt. Und damit hat man, glaube ich, schon eine gute Unterstützung, die auch wirklich ganz wertvoll ist.
Ja. Wenn man ROSC hat, ist meine Aufgabe quasi, den Kapitän zu informieren.
Genau, also der Kapitän ist mit der Letztverantwortung für die Sicherheit aller Passagiere verantwortlich. Ja. Mhm. Ob das jetzt der Kapitän oder der Co-Pilot oder wer auch immer ist nicht so dramatisch, aber der entscheidet alleinig und verantwortet es auch alleinig. Von daher kommt dem Arzt dann eine Beratungsfunktion zu. Da muss man halt schon sagen, der Patient hat einen Kreislaufstillstand gehabt, der braucht schnellstmöglich ein Krankenhaus. Wenn er das nicht bekommt, kann es sein, dass er innerhalb kurzer Zeit letztendlich verstirbt, ja, weil die medizinischen Maßnahmen, die wir hier oben überhaupt machen können, limitiert sind. Wenn der Kapitän das hört, wird er schon das Richtige tun.
Zwei Sachen, die mich bewegen, ist zum einen noch der rechtliche Aspekt. Jetzt haben wir schon über die USA gesprochen.
Uiuiui.
muss ich mir da Sorgen machen, wenn ich da, Reanimation ist ja wirklich eine Extremsituation, wenn ich da reanimiere, oder?
Ja, naja, sagen wir so, die Reanimation ist da, glaube ich, nicht problematischer wie viele andere Dinge. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind extrem komplex in einem Flugzeug. Auch wenn ich mit einer deutschen Fluglinie fliege, heißt nicht, dass deutsches Recht gilt. Hintergrund ist der folgende. Es gilt generell an Bord von einem Flugzeug das Recht, in dem das Land oder in dem das Flugzeug zugelassen ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein deutsches Flugzeug habe, hinten auf der Heckflosse ist eine Deutschlandfahne, das ist in Deutschland zugelassen und damit gilt deutsches Recht. Erstmal völlig egal, wo sich das Flugzeug befindet. Ob es in Frankfurt am Boden steht, ob es über England fliegt oder über dem Atlantik oder ob es gerade im Anflug auf New York ist. Es gilt deutsches Recht. Soweit erstmal so gut. Natürlich auch mit Paragraph 323c, unterlassene Hilfeleistung etc. Ja, deswegen muss man da auch in jedem Fall helfen. So, etwas komplexer wird es dann, wenn ich ein französisches oder italienisches Flugzeug habe, was dort zugelassen ist. Dann gilt halt französisches oder italienisches Recht. Das ist im Wesentlichen, muss man sagen, vergleichbar mit dem deutschen. Es ist immerhin noch in Europa und damit ist man auch da auf der sicheren Seite. Wenn ich aber mit einer deutschen Fluglinie beispielsweise fliege, gibt ja ein paar, die sind in Österreich zugelassen. Dementsprechend hat man ein deutsches Flugzeug, was in Deutschland losfliegt, hat aber ein österreichisches Hoheitszeichen auf der Heckflosse, damit gilt österreichisches Recht. Gut, ist auch in Europa, auch kein Problem. Problematischer wird es, wenn ich außereuropäisch, sei es chinesisch, asiatisch, afrikanisch fliege, da gilt dann das jeweilige Landesrecht. Da
gilt meine Approbation ja gegebenenfalls auch.
Da gilt damit unter die Approbation nicht und unabhängig davon, also ich persönlich weiß nicht, wie das afrikanische Recht von dem einen oder anderen Staat dann irgendwas vorschreibt. Üblicherweise, die Flugbegleiter helfen da aber. Wo jeder ja immer sehr große Angst davor hat, ist letztendlich das amerikanische Recht mit Schadensersatzforderungen. Ja, ich habe einen Patienten, der hat Schmerzen, ich lege dem Zugang, der hat ein Hämatom an der Hand und hinterher verklagt er mich über mehrere Millionen Euro, weil er für 2 Wochen ein Hämatom hatte. Die Angst braucht man eigentlich nicht wirklich zu haben. Weil in den USA gibt es einen Good Samaritan Act, das ist letztendlich ein Gesetz, was so unterm Strich aussagt, wer in einem Notfall jemand anderem hilft und das Ganze unentgeltlich tut, kann nicht rechtlich belangt werden. Mhm. Also wenn ich als deutscher Arzt dem Amerikaner im amerikanischen Flugzeug helfe und das Ganze unentgeltlich tue, kann ich da erstmal nicht mit Schadensersatzforderungen belangt werden.
Ich sollte aber keine Rechnung
schreiben. Ist was anderes, wenn ich nach GOA dann eine Rechnung schreibe und die in die USA schicke, weil dann kann es gefährlich werden.
Wie ist es mit irgendwelchen Geschenken oder so? Weil
das, na, Geschenke ist so ein bisschen schwierig. Naja, ist mir auch mal passiert. Ich habe dann geholfen im amerikanischen Flugzeug. Dann kamen die, wollten mir was schenken. Dann habe ich gesagt, nee, bitte nicht, es war unentgeltlich. Dann haben sie mir gegen meinen Willen irgendwie 15.000 Bonusmeilen gut geschrieben. Nun gut, dann hat man sie halt. Mhm. Also ich glaube, Geschenk ist noch okay. Ich würde es aber vielleicht vorsichtshalber dann doch nicht annehmen, ja, weil sonst kann es ein Problem geben.
Okay. Und dann die letzte Sache ist, wie ist es denn mit der Todesfeststellung? Kann man da was zu sagen? Ich meine, ich bin, wenn ich in einem deutschen Flugzeug mit einer deutschen Fahne auf der Heckflosse bin, könnte ich ja theoretisch sogar wahrscheinlich einen Totenschein schreiben.
Wenn man denn einen hat, kann man einen schreiben, aber üblicherweise werden die in Flugzeugen mitgeführt, die haben eher Passagierlisten.
Also ich muss das, oder ich überlasse das den Kollegen am Boden sozusagen.
Ja, also es gibt ja in einigen Bundesländern in Deutschland auch so sogenannte vorläufige Todesbescheinigungen, wo der Arzt dann quasi, der Notarzt, dokumentiert und unterschreibt, dass der Patient verstorben ist. Mhm. Ist aber keine Todesbescheinigung im eigentlichen Sinne, wo man irgendwie Ursache und so weiter angeben muss. Da schreibt man einfach nur das Datum und das Geburtsdatum vom Patienten und schreibt, der ist tot. Sowas kann man durchaus vielleicht an Bord noch finden, aber die differenzierten Formulare nicht. Zumal, man muss auch bedenken, die sind ja deutschlandweit noch nicht einmal einheitlich geregelt. Von daher habe ich dann vielleicht hessische Formulare, wenn ich in Frankfurt starte und irgendwie nordrhein-westfälische, wenn ich in Köln starte und baden-württembergische, wenn ich in Stuttgart starte. Also sowas hat man an Bord leider nicht.
Wir haben da schon mal einen Beitrag zu gemacht. Das ist ein ganz unübersichtliches Feld schon in Deutschland.
Ja, also das, ich glaube, da reicht die Bestätigung, dass, ich meine, das ist in der Luft kein rechtsfreier Raum, ja, das ist ganz klar. Aber irgendwo, glaube ich, muss man dann die Kirche auch im Dorf lassen. Und schlimm genug, wenn man einen Patient hat, der an Bord verstirbt und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit weiter transportiert werden muss.
Ja, da kommen wir so ein bisschen die Brücke zum nächsten Thema. Wir wollen über Luft- und Raumfahrt sprechen. Luftfahrt, denke ich, haben wir jetzt relativ umfassend abgehandelt. Im Raumfahrt ist natürlich deutlich seltener, weil die kommerzielle Nutzung des Ganzen noch sehr, sehr selten ist. Also es gibt das ja mittlerweile. Aber da sehe ich ja oder ganz offensichtlich ganz andere Probleme, nämlich die fehlende Schwerkraft.
Ja, also als Kreislaufstillstände im Rahmen der bemannten Raumfahrt hat es bisher in den ungefähr 60 Jahren zum Glück nicht gegeben. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft nicht auftreten kann, weil gerade mit Langzeitflügen, Langzeitmissionen zu Mond und Mars kann sowas schon rein theoretisch auftreten. Also wir wissen, dass ungefähr ein Zwischenfall in 3 Jahren auftreten wird. Nicht unbedingt die Reanimation, aber ein gravierender medizinischer Zwischenfall, wenn man eine Besatzung von 6 Astronauten hat. Und das ist halt ungefähr die Größe und Zeitdauer, die man einmal zum Mars zurückbraucht. Dann die Reanimation als solches, da gibt es etliche Studien, verschiedene Techniken dazu, wie das in Schwerelosigkeit durchgeführt wird, weil so ganz einfach wie am Boden, ja, einer kniet sich daneben, drückt auf den Thorax und der andere beatmet, funktioniert in Schwerelosigkeit definitiv nicht, weil wir eben keine Schwerkraft haben und damit alles freischwebend durch den Raum schwebt.
Wir müssen also quasi uns und den Patienten irgendwo einklemmen.
So ist. Und dementsprechend, es gibt mittlerweile 7 publizierte Techniken, wie man die Reanimation in Schwerelosigkeit durchführen muss und durchführen kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ohne Fotos das zu beschreiben, aber eine ist zum Beispiel, indem man den Patienten von hinten quasi mit beiden Armen umfasst und auf den Thorax draufdrückt, also so ähnlich wie so ein Heimlich-Manöver, also Reverse Bear Hug heißt das, durchführt, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, man muss den Patienten und sich selbst mit verschiedenen Straps festschnallen, ja, dann hat man ein gewisses Widerlager und kann die Reanimation fast ähnlich wie auf der Erde machen, geht auch. Man kann die Methode nach Evitz und Russomanno machen. Freischwebend setzt sich der Helfer auf den Bauch vom Patienten, also so ähnlich wie ein Pferd sitzt, ja, beide Knie anwinkeln und die Füße verschränken. Und damit kann man den Thorax des Patienten dann gut komprimieren. Ja, sehr anstrengend, aber es geht. Ja. Und dann gibt es noch die Handstandtechnik, wo man als Widerlager einfach die andere Seite der Raumfähre nutzt. Geht aber halt auch nur dann, wenn es ungefähr 2 Meter sind oder vielleicht noch 2,20 Meter. Wenn es jetzt 4 Meter sind, funktioniert die Technik auch nicht. Und dann gibt es noch weitere Techniken, die sehr differenziert sind, aber ich glaube, die lassen sich jetzt ohne Fotos oder Filme nicht wirklich gut beschreiben.
Ja, spannend. Gibt es da noch sonst noch Empfehlungen für Luft- und Raumfahrt, außer die Art und Weise der Thoraxkompression?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass man wenig randomisierte Studien machen kann. Das Problem ist, dass man bisher wenig Erfahrung insgesamt hat, nämlich keine. Dass man aber umgekehrt Konzepte braucht, wie es durchzuführen sein sollte. Ich glaube, der größte Unterschied dabei ist die Art und Weise, wie reanimiert wird, die wir eben besprochen haben. Aber alle anderen Dinge, ja, sei es eine Intubation oder die Platzierung von Larynxmasken, ist in der Schwerelosigkeit extremst schwierig. Ja, Medikamente aufziehen aus einer normalen Ampulle ist auch
gar nicht dran gedacht.
Quasi unmöglich. Nein, nicht unmöglich, aber nahezu nicht möglich, weil die ganze Flüssigkeit sich als Kugel verformt und damit nicht unten am Ampullenboden sich befindet, sondern irgendwo in irgendwie blasenähnlichem Zustand. Dann normale Infusion wird auch nicht funktionieren, die Schwerkraftinfusion, weil man keine Schwerkraft haben. Das heißt, da ist dann irgendwie so ein Luft-Wasser-Infusionsgemisch. Da kann ich nicht einfach hergehen und kann unten meinen Dorn der Infusionsleitung reinstecken, weil da läuft nichts durch. Also braucht man, wenn, eine luftfreie Druckinfusion, die muss auch wieder vorbereitet werden. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Letztendlich die Medikamentenwirkung, ja, würde ich mir denken, die ist ungefähr gleich. Aber viel, viel wichtiger sind die Rahmenbedingungen neben der Reanimationstechnik. Wenn man sich nun vorstellt, man fliegt ein Jahr von der Erde zum Mars, ja, einmal außenrum, landen und wieder zurück. Ja, wenn jetzt nach einem halben Jahr was passiert und ich habe einen Herz-Kreislauf-Stillstand, dann kann ich den natürlich schön reanimieren und habe ROSC vielleicht. Dann ist aber die nächste Intensivstation leider ein halbes Jahr entfernt. ein halbes Jahr nach Reanimation, also wir sind so Patienten am Boden, da geht es denen am Anfang ganz schlecht und bis dahin sind wir wieder normal. Ja. Das wird man im Raumschiff so gar nicht schaffen, weil man keine Intensivmedizin machen kann über längere Zeit. Also das sind logistische Herausforderungen und zeitliche Herausforderungen. Das wird so definitiv nicht funktionieren, sodass man halt überlegen muss, was mache ich mit dem, der vielleicht keinen ROSC hat, oder was mache ich auch mit dem, der ROSC hat, aber sehr schlechte neurologische Prognose. Das muss von so einer Crew wirklich autonom abgearbeitet werden. Und man muss zusätzlich berücksichtigen, da wo ich vielleicht im Flugzeug Telemedizin und Satellitentelefon habe und kann den Notarzt unten fragen, muss ich jetzt rechts rum oder links rum irgendwas machen. Das funktioniert auf dem Flug zum Mars theoretisch auch. Man darf aber die Zeitdifferenz zwischen Senden und Empfangen nicht vergessen. Die beträgt, wenn man sich in der Nähe vom Mars befindet, bis zu 20 Minuten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frage stelle, die unmittelbar beantwortet wird, brauche ich auf der Erde wahrscheinlich 3 Sekunden, dann weiß ich Bescheid. Wenn ich in der Nähe vom Mars bin, braucht das Signal 20 Minuten, bis es auf der Erde ankommt. Dann beantwortet der es und dann braucht es nochmal 20 Minuten, bis es wieder beim Raumschiff ist. Von daher kommt die Antwort auf die Frage ungefähr 40 Minuten später. Und da brauche ich dann nicht fragen, soll ich anfangen mit der Reanimation oder nicht. Ja? Und das sind die Herausforderungen aufgrund der Rahmenbedingungen, die man da hat, die Reanimation halt höchst interessant machen. Und auch die Frage nach Abbruch der Reanimation oder wie gehe ich damit um, wenn ich eine nicht erfolgreiche oder aber auch eine erfolgreiche Reanimation habe und vielleicht eine schlechte neurologische Prognose. Das sind die spannenden, eher ethischen Fragen, die dahinter stecken, die in den nächsten Jahren auch definitiv geklärt werden müssen. Und da gibt es keine pauschale Antwort.
Gibt es denn irgendwelche Richtlinien, wie Astronauten medizinisch ausgebildet werden oder also NASA, ESA? Haben die da irgendwelche Konzepte? Also haben sie bestimmt, hast du da Einblick?
Ja, also die Raumfahrtorganisationen haben schon Konzepte. Die Astronauten werden auch verschiedenen Techniken zwingend ausgebildet. Jetzt ist so, manche Astronauten sind zufällig Ärzte, das sind aber nur ganz wenige. Es sind aber auch viele Physiker oder Biologen oder Techniker oder was auch immer dabei, die medizinisch keinerlei Ausbildung haben. Und die müssen durch so ein Basistraining in der Lage sein, halt zumindest die medizinische Not- oder Grundversorgung dann zu erlernen und durchzuführen. Also sowas wie zum Beispiel Zugang legen oder Medikamente aufziehen. Was die genau trainieren, hängt natürlich von der Raumfahrtorganisation ab. Das wird üblicherweise auch nicht nach außen kommuniziert. Aber ich sag mal so, unterm Strich haben die halt, vielleicht kann man es vergleichen mit einem Rettungssanitäter. Ja? Kann man ja auch ohne medizinische Vorkenntnisse irgendwie 4 Wochen Kurs machen, hat dann seine Ausbildung. Also so in der Art ungefähr kann man sich das vorstellen. Ob dann jetzt beim Flug zum Mars zwingend ein Arzt mit dabei sein wird oder nicht, ja, das kann man schlecht sagen. Also ich als Anästhesist würde sagen, da muss unbedingt ein Anästhesist mit. und am besten noch ich. Ja. Aber wie das dann entschieden wird, wird sich zeigen. Weil so wie aus dem medizinischen Bereich denken ja immer, wir sind so extrem wichtig. Gut, sind wir vielleicht auch. Ja? Aber andererseits nutzt der beste Mediziner und ein ganzes Raumschiff voller Mediziner auch nichts, wenn man einen Techniker braucht, weil man irgendeine Leckage hat und der wertvolle Sauerstoff aus der Raumkapsel entweicht. Ja? Oder vielleicht das ganze Raumschiff auf dem Mars ankommt, aber keiner irgendwelche Experimente machen kann, weil vielleicht der Biologe fehlt oder ähnliches. Also von daher, es muss sehr ausgewogen sein. Und ich glaube, Mediziner sind schon wichtig, aber ob die wirklich an Bord sein werden, ja, weiß, glaube ich, heute noch keiner zuverlässig.
Ja, es werden, was das angeht, spannende Jahrzehnte, auf die wir zugehen.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Bis wir denn da sind, dass wie bei Star Trek auf jedem Schiff eine eigene medizinische Abteilung ist. Die Entwicklungen sind ja manchmal dann doch überraschend schnell, auch wenn man an die Seefahrt zurückdenkt.
Ja, man darf es nicht ganz belächeln. Es gibt durchaus Konzepte, wie man, sagen wir mal, eine kompakte Intensivstation als ein Modul konzipieren kann, um dann eine Notfallversorgung von einem Patienten, so wie wir es halt vielleicht aus dem Schockraum als solches kennen, sehr kompakt auf einem vielleicht 2x2 Meter großen Modul überhaupt gewährleisten zu können. Also die Konzepte als solches gibt es und werden entwickelt. Ob es denn dann genutzt wird und wie die Risikobewertung da hinterher aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber Konzepte gibt es und ich glaube, das macht es halt echt interessant.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick für Reanimationen und ja, am Ende dann ja auch Konzepte für Notfälle in Luft- und Raumfahrt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.